Klingt irgendwie schräg, aber wo ich denn erst gelernt habe, so nach dem Motto, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf sogar neidisch sein. Für mich auch im Alltag vielleicht so eine Erinnerung, dass ich bei mir die schwierigen Gefühle nicht runterschlucke oder verdränge. Ich finde Selbstakzeptanz eigentlich viel elementarer und wichtiger. Und das ist auch das, was ich dann in Bezug zu mir, mein Gefühl, meine Erkrankung versuche zu leben.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, es ist November, es ist grau und nasskalt und alle Jahre wieder. Natürlich kommen wir dann auch so ins Grübeln, ins Zweifeln. Vielleicht ist die Stimmung nicht immer ganz so gut. Und auch, na klar, die gute alte Depression meldet sich vielleicht verstärkt, obwohl sie ja immer da ist. Und wir wissen ja auch, und darüber haben wir häufig berichtet hier in unserem Podcast, dass das Ganze eben keine Stimmung ist. Sich mal eben nicht gut fühlen. Depression ist eine Erkrankung, eine schwere und sogar eine lebensgefährliche. Man kann aber trotzdem gut und sicher im Leben stehen und sich wohlfühlen, trotz aller Krisen, die es natürlich immer gibt. Und man kann vor allem Ja sagen zum Gefühl. Das sagt nämlich unser heutiger Gast und das finde ich ganz besonders toll. Und wie er das geschafft hat und warum wir alle Ja sagen sollten zu unseren Gefühlen, die uns ja manchmal ganz schön durcheinander bringen. Auch darüber hatten wir ja zuletzt eine Folge. Das erklärt uns Nora Feeling. Nora, ich freue mich, dass du bei uns bist.
Hallo, ja, freut mich auch.
Ja, schön, dass es mal klappt. Nora, du bist ja schon seit längerem unterwegs, auch hinsichtlich Aufklärung in Sachen Depressionen, bist selbst betroffen. Darüber berichtest du ja auch ganz offen, hast ein Buch geschrieben, einen Wegweiser, bist auch immer wieder Ratgeber, als solcher auch aktiv in der Berliner Selbsthilfe, um Menschen zu helfen, die vielleicht gerade verzweifelt sind, weil du es ja eben auch selber kennst. Sag mir doch mal, wie bist du denn heute aufgestanden? Wir haben jetzt wirklich den typischen grauen Berliner oder Brandenburger Novembertag. Wie hast du dich motiviert?
Ja, spannende Frage, auch mit deiner Einleitung. Ich bin tatsächlich zurzeit eher so, ich bin so schon von Natur aus ein Morgenmuffel und aktuell habe ich mehr mit Schlafstörungen zu tun, obwohl ich den Herbst liebe. Also ich bin da halt auch eher so Herbst-Frühling-Kind, ne? Sommer ist mir einfach too much, zu heiß, zu hell. Ja. Aber ich schlafe zurzeit ein bisschen schlechter, was aber, denke ich, eher damit zusammenhängt, dass ich in 2 Wochen für 5 Wochen zur Reha fahre, in ein anderes Bundesland. Und ja, das bringt halt ganz schön viel Aufregung mit sich.
Da freust du dich vielleicht auch drauf, ja?
Ich freue mich so ein bisschen auf die Auszeit, die Zeit für mich. Aber ja, jetzt von meinem Partner, meinen Tieren getrennt zu sein, das fällt mir eher schwer. Also das ist dann tatsächlich so ein Stück weit auch Exposition der Ängste. Ne? Also
da kommen wir auch noch zu. Du hast ja wirklich seit langem schon eine auch glückliche, stabilisierende Beziehung. Das kannst du uns vielleicht auch noch mal verraten. Es gelingt ja vielen nicht, die betroffen sind, gerade weil sie sich auch nicht öffnen können. Ne? Also weil da viele Ängste sind. Das hast du aber auch drüber geschrieben. Also da kann man nachher noch drüber reden. Und die Tiere, ja, das sind Frettchen, glaube ich, ne?
Ja, genau. Wir haben 4 Frettchen hier, genau.
Ja, die müssen irgendwie klarkommen.
Es gibt ja Videotelefonie und alles Mögliche. Also von daher wird das schon.
Genau, auch mit Frettchen. aber generell, jetzt von der Reha mal abgesehen oder einer Reise, es ist für viele schon schwierig, sich dann, wenn die Sonne länger nicht scheint und so weiter, gerade im Herbst, wissen ja, ne, die Zeit des abnehmenden Lichtes, das macht mit vielen was. Wie motivierst du dich?
Ja, also auf jeden Fall ein Punkt. Mich stresst das auch, dass es früher dunkel wird. Aber zugleich, wie gesagt, mag ich wirklich auch die dunkle Jahreszeit. So cozy Pullis, cozy Film oder Leseabende. Ich bin trotzdem im Gespräch mit Freundinnen oder meinem Mann natürlich auch. Oder mit den Tieren, die jetzt viel lieber kuscheln kommen, weil im Sommer auch ist es auch da zu heiß. Und trotzdem Außentermine wahrzunehmen. Vielen Menschen hilft ja auch eine Lichtlampe, so eine Tageslichtlampe, so rum. Da habe ich jetzt tatsächlich keine besonders tollen Erfahrungen gemacht, als dass ich da irgendwie was geändert habe oder gespürt habe. Genau. Ich glaube, mein Vorteil ist im Vergleich zu vor vielen Jahren, dass ich nicht mehr so akut in der Depression drinne bin. Also, dass ich da auf anderen Ebenen Ressourcen und Schutzfaktoren aufgebaut habe, sprich stabile Beziehungen, Freundschaften, ein Job, der mir gefällt, ein Umfeld, was für mich gesund ist, sodass ich dann eher mit der Dunkelheit eher zurechtkomme und das dann da gut ausbalancieren kann.
Also war das früher anders?
Also bis, sagen wir mal, Ende 2016 hatte ich ja noch sehr viel mit depressiven Krisen zu tun. Seit 2017 gab es jetzt zwei intensive, aber verhältnismäßig kurze depressive Krisen. Die letzte war jetzt auch im Sommer, da ging es mir nicht gut. Dass es sonst seit länger war und dass es dann auch Auslöser im Außen gab, also so dieser Tropfen auf dem Fass, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ne? Also da war mein Fass einfach voller als das, wie es jetzt ist. Und ich muss aber auch dazu sagen, und dass es mir im Winter, aber trotzdem früher schon öfter in der Hinsicht ein Stück weit besser ging als im Sommer, weil alle Menschen so ein bisschen mies gelaunt waren. Ne? Also es gibt ja durchaus Menschen mit Depressionen, denen es im Winter besser geht. Einfach, weil es nicht so doll auffällt, wenn alle so ein bisschen schlecht gelaunt sind. Ne? Also ganz klar, Depression ist keine schlechte Laune und umgedreht. Aber gerade im Sommer habe ich mich auch so oft so anders gefühlt, weil alle freuen sich, die Sonne scheint, sitzen lustig und fröhlich in den Eiscafés. Und ich mit der Depression konnte mich gar nicht freuen über Sonne und Eis und hin und her. Und das heißt, der Kontrast war so stark, der Kontrast im Außen zu meinem Inneren, dass ich einmal mehr gemerkt habe, ich bin so anders als die anderen. Das heißt, mir im Sommer schwieriger fiel und im Winter eben besser.
Ich verstehe schon, was du meinst. Man kann es besser kaschieren. Ne? Das fällt nicht gleich so auf. Und das ist es, man kann ein bisschen aufs Wetter schieben oder so, ja.
Naja, ich weiß noch, ja, man kann so sagen, dass man es aufs Wetter schieben kann, genau. Ich denke, das ist auch wirklich so, ne? Also vielen Menschen ist die Winterdepression bekannt. Es gibt aber tatsächlich eben auch die Sommerdepression, ne? Und das fällt
ja, hast du ja gerade. Ja.
So würde ich es jetzt nicht. So würde ich es nicht sagen. Es gab tatsächlich noch andere Auslöser. Ich glaube, ich bin jetzt gar nicht so der Typ für diese saisonale Depression. Ich habe ja auch mit einer Angst- und einer Traumafolgestörung zu tun. Das heißt, es gibt dann immer mal so verschiedene Auslöser oder Baustellen, die da noch aktiv sind, auch wenn ich mich auf verschiedenen Ebenen schon ziemlich gut genesen fühle.
Es bleibt immer eine Baustelle. Ich meine, unser ganzes Leben. Es gab ja auch mal so einen Film, ne? Das Leben ist eine Baustelle. Wir sind ja nie fertig. Und natürlich, klar, und Probleme, wissen wir ja auch, die wir noch nicht gelöst haben, aus frühester Kindheit häufig, die kommen immer wieder in Wiedervorlage. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Und dann reicht ein kleiner Triggerpunkt oder was auch immer, ein Auslöser. Und dann ist wieder alles da, bis man es dann mal geschafft hat, das vielleicht zu lösen. Das ist schwierig. Du hast schon ein bisschen auch erzählt, dass früher natürlich hattest du viel längere dieser depressiven Phasen und es geht dir ja seit Jahren schon besser. Deswegen, du hast ja dann auch hier in Berlin erstmal zu fest angestellt. Jetzt bist du als Freier, als Selbstständiger unterwegs, bist Buchautorin, Ratgeberin, Coach auch, ne, als auch Vorträger. Also stehst da im Leben ganz anders, was bestimmt vor 10 Jahren oder so gar nicht denkbar war. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, weil es ist auch immer wichtig für unsere Hörer, so positive Beispiele zu hören, wie man es schaffen kann. Was hat dir denn damals geholfen?
Ja, also wie du sagst, vor 10 Jahren war das noch komplett anders. Um mal kurz einen Abriss zu geben, also depressive Züge, selbstverletzendes Verhalten, lebensmüde Gedanken kenne ich ja seit meiner Kindheit. Und jetzt bin ich 39 und ja, es war ein langer Weg. Muss dazu sagen, dass ich erst so mit 18, 19 Jahren zum fachlichen Hilfesystem kam. Und das ist etwas, was ich echt schlimm oder traurig finde. Also wäre es einmal früher erkannt gewesen, dann hätte man schon früher intervenieren können. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm geworden. Ne?
Darf ich kurz einhaken? War das so der Klassiker, dass auch die Eltern nur so mal gesagt haben, hab dich nicht so oder irgendwie so? Also das ist immer so als Stimmung wahrgenommen. Ne? So als so eine noch die traurige Stimmung und es wurde nicht ernst genommen, ne? Dass es halt eine depressive Erkrankung ist.
Ja, das, ich war halt schon immer so ein bisschen das Sensibelchen, ne? Es hieß so oft so, ja, sei nicht so sensibel, warum heulst du schon wieder? Das sind so Aussagen, also ich war mit meinen Gefühlen überfordert, meine Eltern vielleicht auch, ne, keine Ahnung, aber das führte dazu, dass ich mich eigentlich falsch gefühlt habe, falsch in mir und in meiner Familie und dann auch auf der Welt. Und das begann eben als Kind dieses selbstverletzende Verhalten. Das habe ich bei anderen nicht gesehen. Diese lebensmüden Gedanken, da konnte ich auch mit niemandem drüber sprechen. dass ich mit 12 Jahren einen Suizidversuch verübt habe, der blieb ja auch unentdeckt. Das ist eigentlich so krass, dass das selbst im Krankenhaus nicht rauskam. Und ich denke mal, dass meine Eltern einfach wie viele andere nicht informiert waren darüber. Und dass es dann eben so abgetan wurde. Es gibt noch ein paar andere Punkte, was auch nochmal zu der Frage zurückführt, so, okay, wie kam ich zu meinem Genesungsweg? Ich habe den Kontakt zu meinen Eltern ja abgebrochen. Ich habe die jetzt Ende 2016 das letzte Mal gesehen. War natürlich auch ein Prozess, war ein schwieriger Schritt, der hier und da mich manchmal heute noch belastet, keine Frage. Aber es war trotzdem für mich so ein wichtiger Schritt, mich aus dieser dysfunktionalen Beziehung abzulösen. Und dann mit dem entscheidenden Schritt begann tatsächlich ganz viel, dass ich mehr verstanden habe, natürlich auch durch die Therapien, was in meiner Kindheit eigentlich schiefgelaufen ist, ne? Und was mir fehlte oder was ich hingebraucht hätte und was ich jetzt hätte.
Kannst du sagen, was das war, was dir fehlte? Also
ja, Geborgenheit. Das ist so.
Der Klassiker. Das konnten die Eltern dir nicht geben, ne? Also.
Es ist jetzt ein bisschen schwierig, so über die Eltern zu sprechen, gerade wenn kein gutes Verhältnis besteht, weil ich will jetzt auch nicht, also eigentlich gar kein Verhältnis besteht, will jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, es soll nicht so wirken, als wenn ich die jetzt in eine Tonne hauen will, um das jetzt
nein,
auch so
nein,
zu sagen.
Nein.
Ne? Oder mir geht es auch nicht um Rache oder so. Es ist halt nur ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, aber ich habe eben auf verschiedenen Ebenen auch Gewalt erlebt. Es war viel emotionale Gewalt, also man spricht ja auch so von Parentifizierung, wenn Kinder zu Erwachsenen werden. Auf emotionaler Ebene war das bei mir und da kamen wir nicht zusammen und wir haben es eben auch später nicht geschafft, jetzt da erstmal via Briefe nochmal so eine Ebene zu finden, um darüber zu sprechen. Und deswegen ist dann der Kontakt aufgrund meiner Entscheidung hin auseinander. Und das ist eben so.
Na, da geht es dir jetzt besser, ne? Kannst du ihm verzeihen? Weil wir hatten auch schon Folgen, wo es ähnliche Fälle gab. Und wichtig war dann auch immer, dass die betroffenen Personen gesagt haben, ja, ich sag mal so, ich kann meine Eltern verstehen in ihrer Situation, in ihrer Lage, sei es durch, weil Suchtkrankheit im Spiel war oder auch psychische Erkrankung oder was auch immer. Und ich habe ihnen verziehen und das machte sie frei. Oder kannst du das nicht?
Ich bin darüber auch schon aufgestolpert. Das heißt, also wie du sagst, ne, der Weg zur Genesung führt über Vergebung und so. Und wo ich denke, nee, muss nicht sein. Also ich bin da ja vielleicht einfach noch zu sehr drinne, also habe es jetzt noch nicht so abgeschlossen. Ich möchte da jetzt aktuell nicht von Verzeihung oder Vergebung sprechen, weil das ja auch so ein Stück weit bedeutet, dass ich ihnen vielleicht keine Vorwürfe mehr mache oder Schuld gebe. Schuld ist auch ein großes Thema, ne? Ich würde jetzt nicht so sagen, dass das jetzt allein ihre Schuld ist oder so, weil es gibt immer noch verschiedene Erklärungen dafür, wie du sagst, ne? Die haben ihre eigene Geschichte und schwierigen Erlebnisse, aber sie hatten für mich definitiv die Verantwortung und die möchte ich ihnen jetzt auch im Nachhinein nicht nehmen, sozusagen abnehmen.
Ja, ja, ja. Das heißt ja nicht, dass man ihnen die freispricht im Sinne von, sie haben alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil, aber dass man ihnen insofern verzeiht, weil man sagt, ich weiß, ihr konntet damals nicht besser, weil ihr vielleicht auch krank wart.
Gut, aber das ist so ein Punkt, ich finde, ich überlege gerade, wie ich es formuliere, ich finde, mit der Aussage, ich weiß, ihr konntet damals nicht anders, würde ich zu viel abnehmen. Also muss dazu sagen, meine Mutter war mit mir in der Vorschule mal bei einer psychologischen Beratung. Ich hätte mir gewünscht, es wäre danach immer ein bisschen weitergegangen. Und obwohl, es ist eine große Geschichte, weil auch meine ältere Schwester den Kontakt zu ihnen abgebrochen hat. Mhm. 6 Jahre vor, da war ich 12, also fast 12 Jahre vor mir. Das heißt, es gab verschiedene Auslöser. So. Und ein wichtiger Punkt ist für mich noch allgemein zum Verzeihen, also vielleicht weg von meinen Eltern, sondern allgemein verzeihe ich Menschen, wenn die ihren Fehler einsehen oder wenn sie vielleicht auch um Entschuldigung bitten. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne?
Das haben sie natürlich nicht getan, ne? Sonst hättest du ihn ja schon überziehen. Ne?
Weißt du nicht, aber ja, da fehlt einiges. Aber
klar,
ja,
aber das wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weiß ich nicht, kann ich mich jetzt auch nicht einmischen. Ich kenne ja deine Eltern nicht, aber wie gesagt, wir hatten auch schon solche Fälle und weil ja der Verzeihende, der Vergebende in dem Fall auch der Stärkere ist, ne? Weil er ja dann im Grunde sagt, klar, also es kann eine souveräne Geste sein. Es muss nicht sein, nee, ich spreche euch frei und so, sondern es kann eine souveräne Geste sein, wo der andere ist eigentlich in der Bringschuld nach wie vor. Und letztendlich haben offenbar deine Eltern auch Probleme, die sie noch nicht gelöst haben und angegangen sind. Wichtig ist ja, du bist halt daraus hervorgegangen. Das kann man uns nicht aussuchen, aber du hast das Beste daraus gemacht.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ab 18 begann ja dann insofern, also da warst du dann quasi in Kontakt mit Therapien.
Ich habe ja gesagt, selbstverletzendes Verhalten war schon als Grundschulkind mein Problem. Wenn wir jetzt über selbstverletzendes Verhalten sprechen, dann denken wir oftmals so an dieses klassische Ritzen. Das war bei mir als Kind nicht der Fall. Ne? Das war eher so absichtliches Verbrennen einer Herdplatte oder Wunden aufkratzen, sowas, was ich eben auch gut als
Aufmerksamkeit haben konnte. Ja, du wolltest Aufmerksamkeit im Grunde, klar.
Finde ich eine schwierige Aussage, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Okay.
Für mich war es lange Zeit eine Strategie, wenn auch ziemlich bizarr, mir nichts Schlimmeres anzutun. Also sprich jetzt, um nicht den suizidalen Gedanken nachzugehen. Aufmerksamkeit, also klar bin ich dann auch teilweise zu meinen Eltern hin und meinte, hier, guck mal und verarzte mich. Ne? Ich will das gar nicht so freisprechen, dass es nicht auch so einen Touch davon hat, aber ich finde es nicht gut, wenn wir das einfach so als Aufmerksamkeit betiteln, weil
verbessert die
Problematik.
Genau. Ja. Meine suizidale Gedanken als Kind ist natürlich schon eine krasse Nummer. Ne? Also muss man sagen, das ist schon heftig. Ja.
Genau.
Und zeigt, wie groß dein Leiden auch war, der Leidensdruck auch war.
Da war schon einiges los, genau. Und mit ca. 18 begann das selbstverletzende Verhalten eben mit in der Form des Ritzens und genau, es war nochmal ein Jahr später, wo dann meine Hausärztin bei einer ärztlichen Routinekontrolle da meinen lapidar verbundenen Arm gesehen hat und mich ganz direkt gefragt hat, ob ich das war und ich konnte nur unter Tränen so nicken und dann meinte so ganz fürsorglich, aber auch ganz direkt, Mädel, das ist eine Erkrankung, du brauchst da fachliche Hilfe, da kommst du nicht allein raus. Und ich erhielt von ihr eine Überweisung zur Psychiaterin und während der auch recht zeitnah eine Überweisung zum Psychotherapeuten. Man muss dazu sagen, ich bin in Sachsen-Anhalt in einer Kleinstadt aufgewachsen. Also ich hatte auch Glück, dass der Therapeut neu seine Praxis eröffnet hatte. Also es war nicht so eine krasse Wartezeit wie dann heutzutage oder ich auch viele Jahre später nochmal in Berlin selber erlebt habe.
Ja, genau. Tja, da sagst du was. Ja.
Aber da begann dann mein Weg im fachlichen Hilfesystem, genau, wo ich dann eben Unterstützung erhielt durch Therapie, Medikamente, die ich damals ausprobiert habe, aber auch schnell wieder abgesetzt habe, weil keine Veränderung ersichtlich war. Und irgendwann bin ich auch umgezogen in Süden von Sachsen-Anhalt und dann nach Berlin, weil ich dachte, ich studiere soziale Arbeit und kam dann auch später eben auch hier natürlich dann in diverse Krisen, habe mich einmal selbst in der Psychiatrie eingewiesen, wo ich 3 Wochen war, war mehrmals in der Tagesklinik. Zur medizinischen Reha war ich vor ein paar Jahren schon mal, habe diverse ambulante Therapien gemacht. Mhm. Also sehr viel zwangsweise aus dem fachlichen Hilfesystem mitnehmen müssen. Und Selbsthilfegruppen kamen dann später dazu.
Ja, wann bist du in Kontakt mit Selbsthilfe gekommen? In Berlin erst wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Tatsächlich vor fast 10 Jahren. Genau, das war Anfang 2015 war ich das letzte Mal in einer Tagesklinik. Da bist du ja tagsüber, aber über Nacht zu Hause und das für 8 Wochen in etwa. Und dort empfahl mir die Bezugstherapeutin den Besuch von Selbsthilfegruppen. Und ich habe mir gedacht, so, oh nee.
Der Klassiker, den man so kennt.
Ja, ich war überhaupt nicht begeistert. Ich hatte damals selber so Vorurteile. Also ich konnte mir auch einfach nicht vorstellen, wie mir 10 andere Menschen mit Depressionen bei meiner Depression helfen können oder sollen. Und es war dann so, wie es der Zufall so wollte, so ein paar Wochen später fand ein Gründungstreffen hier in Pankow statt von einer neuen Gruppe für Menschen mit Depressionen. Und ich habe mir gesagt, so Mensch, du gehst da jetzt 5-mal hin Und wenn du es nach dem 5. Mal immer noch doof findest, naja, dann ist okay, dann kannst du wegbleiben, dann lässt du das eben. Ja. Aber es war ab dem ersten Treffen schon ja, irgendwie anders, als ich dachte. Einfach, wir hatten damals einen anderen erfahrenen Menschen mit Depressionen, der uns eben in der Gründung begleitet hat, der sehr sympathisch war und locker und der auch erstmal mit einigen Vorurteilen aufgeräumt hat. Ne? Also, dass es jetzt nicht so darum ging, weiß ich nicht, unsere schwierigen oder traumatischen Erlebnisse von 1800 vorzugraben und aufzuarbeiten, sondern dass es eben ganz klare Grenzen gibt zwischen Selbsthilfegruppen und Therapiegruppen. Und das war für mich so wichtig zu erfahren. Also irgendwie ist es zwar naheliegend, aber wenn du das nicht weißt, dann ja, weißt du es eben nicht. Und für mich war es aber so gerade in den Tagesklinikaufenthalten so ein Problem in der Gruppentherapie, dass es da ans Eingemachte ging und ich mich überhaupt nicht abgrenzen konnte. Das war damals so ein Fremdwort. Und das ist eben in einer Selbsthilfegruppe ganz anders, weil die Themen ganz anders sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Fast 10 Jahre. Ich bin immer noch in der Selbsthilfegruppe aktiv, wenn auch nicht mehr so zum Thema Depressionen oder Ängste, sondern eben zum Thema Gewalt in der Kindheit beziehungsweise Kontaktabbruch zu den Eltern. Wie du vorhin sagtest, ich habe 2 Jahre lang selber in der Kontaktstelle für Selbsthilfe gearbeitet und begleite mittlerweile selber Gruppen in der Gründung als Teil meines Jobs. Also
ja, wunderbar,
hat sich einiges gefügt, ja.
Ja, würdest du auch sagen, dass dir in deiner ganzen Arbeit diese Selbsterfahrung auch extrem hilft mittlerweile?
Ja, absolut. Das ist ja, ich sage gerne, so eine meiner wichtigsten Ressourcen oder auch so
Zusatzqualifikationen. Deine Skills, wie man heute sagen würde, so, ne? So,
ja, Zusatzqualifikationen finde ich eigentlich ganz nice. Aber ja, das ist ja auch gezielt die Fortbildung, die ich dann später nochmal gemacht habe zur Ex-Innen-Genesungsbegleitung. Das ist ja gezielt eine Fortbildung, die sich an Menschen richtet, die entweder angehörig sind oder aber eben selber die Erfahrung einer psychischen Erkrankung gemacht haben. Das heißt, ich arbeite ganz viel mit meinen eigenen Erfahrungen.
Und du wirst wahrscheinlich auch dann die Resonanz bekommen, dass die Betroffenen dich ganz anders wahrnehmen, als wenn das jetzt der Arzt oder der Therapeut sagt, ne? Sondern von dir, du hast eine andere Autorität für die, wenn du es sagst, weil du es gefühlt hast.
Genau, genau. Also wir erreichen da einfach eine ganz andere Augenhöhe, ein ganz anderes Miteinander. Die Offenheit ist manchmal eine andere. Das fand ich vor allem spannend, als ich noch in der Kontaktstelle gearbeitet habe und dann am Telefon oder in der persönlichen Beratung, wenn es darum ging, von einem Menschen eben mit einer psychischen Erkrankung. Und wenn ich gesagt habe, so ja übrigens, ich bin EDP-Beraterin und ich habe selber so meine eigenen Erfahrungen damit, dann hat man manchmal so dieses Eisbrechen hören, ne? Weil dann einfach eine andere Offenheit war. Und ich finde das ganz toll, dass es das inzwischen gibt, finde es aber eben auch wichtig, dass wir na klar auch Leute haben, Fachleute, die ja da ohne ihre eigenen Erfahrungen Menschen unterstützen. Ne? Also das hat ja auch auf jeden Fall seine Berechtigung und seine Vorteile.
In jedem Fall. Ne? Aber wie du schon sagst, ich denke auch, du kommst dichter ran und die Menschen öffnen sich natürlich viel mehr gegenüber dir. Es ist ja auch toll, dass du jetzt weiter in der Selbsthilfe bist und auch Gruppen gründest und wie auch immer, also in verschiedenen Funktionen da aktiv ist. Und ich nehme an, das Ganze, das sagen ja auch immer die Betroffenen, das stabilisiert dich ja sicherlich auch. Also allein schon diese Termine zu haben im Kalender, gerade wenn es einem nicht gut geht, oder?
Ja, ist auf jeden Fall Teil der Tagesstruktur, was ich mir als Selbstständige, die sehr viel im Homeoffice ist, natürlich selber geben muss. Ne? Also mich da jetzt zu motivieren, jetzt an meine Arbeit zu gehen, fällt mir eigentlich gar nicht so schwer. Ich finde die zeitliche Flexibilität total toll, dass es eigentlich total egal ist. Also bis auf feste Termine natürlich, aber ob ich nun sonntags oder abends um 10 arbeite und dafür bis um 12 schlafe, ne? Aber sich davon auch so abzugrenzen, gerade wenn alles so in der Wohnung ist, das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, also für mich zumindest.
Und der Kontakt zu den anderen Menschen, der ist ja so wichtig, das hat man ja bei Corona gesehen, ne? Also in dieser Isolation durch die Lockdowns und deshalb wurde das ja dann auch aufgehoben, also Sucht-Selbsthilfe zum Beispiel oder psychische Erkrankungen oder chronische Erkrankungen generell durften sich ja treffen. Und auch die Selbsthilfezentren waren offen, auch wir hier in Potsdam, weil ja dann schnell klar wurde, dass das absolut kontraproduktiv und im Falle von Depressionen ja auch zum Suizid führen kann, wenn man nicht mehr mit der Gruppe, also direkten Kontakt hat.
Ja, also klar, ne, unser, wir sind menschliche Wesen und soziale Wesen und Kontakte, Beziehungen, in welcher Art auch immer, sind da total wichtig. Und dieses Netzwerkorientierung ist ja auch ein wichtiger Baustein in der ganzen Resilienzforschung. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, was macht uns gesund oder was erhält uns gesund, und dann ist natürlich Menschen und soziale Beziehungen da ein wichtiger Faktor. Und ich merke das natürlich auch, dass ich es total schätze, wenn ich meinen Termin vor Ort habe, die Menschen im Real Life sehe und da mit denen zu tun habe. Aber ich mag auch die Arbeit im Backoffice sozusagen, wenn ich ganz alleine bin. Also ich brauche da diese Balance.
Ja, aber beides.
Wenn man nur genau, Backoffice hat, ne, dann... Genau. Und nur Menschen, also merke ich auch, ne, nach jetzt gerade im Herbst und hier mit Woche der seelischen Gesundheit hatte ich auch sehr viele Termine mit Menschen. Ne. Es ist dann auch irgendwann, wo ich merke, ich bin voll.
Ja klar, es gibt immer ein Extrem. Irgendwann ist das eine zu viel und die Mischung macht es. Ne? Und jeder hat ein anderes Verständnis von Mischung. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Das muss jeder für sich halt ausfinden. Ne? Genau. Absolut. Und seinen Weg finden. Und was war denn so der Punkt, ab wann du mehr oder weniger deine Krisen oder depressiven Phasen besser in den Griff bekommen hast? Und was hat dir geholfen? War es dann die Selbsthilfe allein, da waren wir jetzt gerade, oder andere Dinge noch?
Es sind halt immer verschiedene Bausteine. Ne? Ich werde auch manchmal so gefragt, ja, was war das Wichtigste so auf deinem Genesungsweg? Mhm. Und ich habe da so als Bild einen Tisch vor Augen, der eben vier Tischbeine hat, und wir können aber nicht sagen, welches Bein ist das Wichtigste. Ne? Es ist so ein Zusammenspiel, und so sehe ich das auch bei mir. Also ganz klar ist es auf jeden Fall natürlich die therapeutische Unterstützung oder auch die durch meinen Psychiater. Der hat es ja eben gerade gesagt, ne? Seit Ende 2016 habe ich meine Eltern nicht mehr gesehen, seit Anfang Mitte 2017 habe ich keine Panikattacken mehr, also da das ist natürlich auch sehr wichtig, aber ich habe auch zu dem Zeitpunkt nochmal mit einem angstlösenden Antidepressiva angefangen. Das heißt, ich nehme auch jetzt, bin auch inzwischen ein anderes, aber ich nehme halt auch Medikamente. Mhm. Und klar, Selbsthilfegruppe, ein Beruf, bei dem ich mich nicht verstecken muss, ne? Also ich offen sein kann, die gesunde Partnerschaft, also auch gesunde Freundschaften. Und ich finde auch, so ein wichtiger Punkt sind so individuelle Selbsthilfestrategien. Ich fand es ganz toll, mein Psychiater, der hat so vor allem in den ersten Jahren mich immer so ermutigt, so Mensch, aber viele hören so mal mehr auf ihr Bauchgefühl. Und das ist natürlich schwierig, wenn du gerade nicht so eine gute Verbindung hast zu dir selbst, ne? Aber der meinte auch tatsächlich mal, da war ich während der Krise bei ihm, da meinte er so, naja, wenn sie jetzt 3 Wochen im Bett liegen bleiben wollen, weil ihnen danach ist, dann probieren sie es doch einfach mal aus. Und dann dachte ich so, okay, geht's ihm gut, weil das liest du in keinem Depressionsratgeberbuch. Ne? Da steht das Gegenteil, raus an die Sonne und Leute und hin und her. Und ich lag dann 3 Tage später tatsächlich im Bett, aber nicht, weil ich dachte, ich probiere das jetzt aus, sondern weil ich irgendeinen grippalen Infekt hatte und ja, Bettruhe und so. Und fand das ganz spannend, wie sich das dann so nach ein paar Tagen, wenn du dich dann langsam wieder fitter fühlst im Kopf, wie mir dann bewusst wurde, dass mich das stört. Dass mich das stört, dass ich jetzt im Bett liegen muss und gerade nicht so viel machen kann. Und dieses Stören war so wichtig, weil ich dann gemerkt habe, was ich eigentlich machen möchte. Ne? Ja. Mit meinem Partner auch was unter dem Meditieren spielen, schreiben, wie auch immer. Also da entstand dann auch die Idee des Blogs. Aber es war nochmal so ein wichtiger Gamechanger, mir eben zuzugestehen, das zu machen, was ich möchte oder was mein Bedürfnis ist. Und jetzt hilft mir das tatsächlich auch in Krisen zu sagen, ey Leute, ich mache hier alle Schotten dicht, ich verkrümle mich jetzt. Ne? Also das ist das, was mir hilft, anderen schadet. Und das ist aber wieder das, was ich meinte, so individuelle Selbsthilfestrategien. Da müssen und dürfen wir uns alle ausprobieren.
Da sagst du auch, was ganz wichtig ist, finde ich, also, dass man in sich reinhört und eben auch mal, ne, dem nachgibt. Der Körper sagt einem in der Regel schon, was er braucht. Ne? Sei es Ruhe oder auch mal im Bett bleiben. Und da hatte der Psychiater natürlich recht. Und insofern, denn das muss ja von dir selber kommen, dass du aufstehst. Mhm. Nicht, weil es immer die anderen sagen und verlangen, ne? Sondern in dem Fall von dir. Und das hat er gut
gegeben. Ja, wobei ich sagen möchte dazu, dass es natürlich auch eine Gratwanderung ist. Ne? Also ich finde, da gehört dann auch so ein Müssen. Ich bin kein Fan vom Wort müssen, aber in manchen Fällen müssen wir halt einfach uns da auch reflektieren. Weil nur wenn mir jetzt danach ist, 3 Wochen im Bett liegen zu bleiben, heißt es nicht, dass es noch langfristig gut tut. Und das ist es so, da, das meine ich so mit einer Gratwanderung, was ist wirklich jetzt etwas, was ich möchte im Sinne von Selbstfürsorge und einem Bedürfnis und was ist vielleicht aber auch eher eine Vermeidungsverhalten so.
Da muss man also reingehen, genau.
Genau.
Weil in deinem Fall war es ja so, offenbar einfach mal ein Bedürfnis und bist von selber rausgekommen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Wenn es natürlich nicht so ist, hast du recht, da muss man auch schauen. Da kann es verschiedene andere Ursachen haben und dann ist es natürlich auch irgendwann kontraproduktiv. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt hier in dem Podcast sagen, ihr sollt alle wegbleiben.
Genau, nein. Genau.
Ihr sollt machen, was euch gut tut. Darauf kann man sich vielleicht einigen, ne? Und das sind ja so die Sachen. Und deswegen sich ja auch mal von dem gesellschaftlichen Druck lösen, weil wir haben ja immer Anforderungen. Wir kommen auf die Welt und es gibt immer Erwartungen und Anforderungen. Ja. Von den Eltern, sei es auch die besten und lieb gemeintesten, es sind immer alles irgendwelche Erwartungen. Und man muss ja auch mal man selbst sein dürfen.
Ne? Das ist es, man selbst sein dürfen. Ja.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja zu sich. Und du hast für dich die Formel ja dann gefunden, irgendwann mal Ja zum Gefühl. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Wie kam es denn dazu? Weil du bist ja sehr gefühlsstark auch schon immer gewesen, ne? Auch als Kind, emotional. Und so.
Genau, das ist das, was ich vorhin ja auch sagte, ne? Mit so von wegen früher zu sensibel und zu viel weint und hin und her. Ne? Und Das führte ja dazu, dass ich dachte, meine Gefühle und ich, wir sind irgendwie falsch. Und das war dann später so in der Tagesklinik, wo es darum ging, wo uns da quasi in Anführungsstrichen eingebläut wurde, dass alle Gefühle in sich irgendwie richtig sind, dass sie alle eine Funktion haben, eine Message, also auch die vermeintlich negativen. Ne? Und wo ich dann, ich weiß, es klingt irgendwie schräg, aber wo ich dann erst gelernt habe, so nach dem Motto, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf sogar neidisch sein, also all sowas. Und das führte dann zu mir, zu dem Slogan, der sich dann da irgendwie so entwickelt hat, so dieses Ja zum Gefühl, für mich auch im Alltag vielleicht so eine Erinnerung, dass ich auch bei mir die schwierigen Gefühle nicht runterschlucke oder verdränge. Genau, auch noch ein Azubi zulassen. Meines Lebens, ne? Das gesund damit umzugehen. Genau, und dadurch hat sich ja auch der Name entwickelt. Ne? Nora Feeling ist ja auch mein Pseudonym. Mhm. Das ist ja gar nicht mein richtiger Name.
Habe ich schon gedacht, das wäre zu schön, ne?
Ja, es wäre ein Zufall. Genau, nee, das ist dann da auch im Zuge dessen irgendwie so entstanden. Mhm.
Ja, aber Ja zum Gefühl meint das ja auch, also auch Ja zu sich selbst, wenn man es weiterführt. Und darum geht es ja auch, sich anzunehmen. Ne? Mhm. Im Grunde ist ja auch so ein Thema immer in der Selbsthilfe, also sich zu lieben. Wie sieht es da bei dir aus?
Das ist auch so ein Buzzword, ne? Selbstliebe. Ist mir persönlich tatsächlich ein bisschen zu abgelutscht auch. Also einfach ein bisschen überall.
Ja. Aber sag mal so, Selbstwertschätzung, ne?
Aber also, ja. Genau, da wollte ich gerade hin. Ich finde Selbstakzeptanz eigentlich viel elementarer und wichtiger. Und das ist auch das, was ich dann in Bezug zu mir, mein Gefühl, meine Erkrankung so versuche zu leben. Also versuche, sage ich gerade, ne, es passiert auf vielen Ebenen schon ziemlich gut, aber klar, ist auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Aber das war auch so ein wichtiger Schritt, was ich auch erst durch die Selbsthilfegruppe gelernt habe, dass ich da gemerkt habe, ich bin gar nicht alleine mit meiner Erkrankung, diesen Gedanken und Gefühlen, die damit zusammenhängen. Der Austausch mit den anderen führte dazu, dass ich eben meine Symptome gelernt habe zu akzeptieren und dadurch eben die Erkrankung und dann später im Schritt auch irgendwann mich selbst. Und mittlerweile Selbstliebe, wie gesagt, großes Wort. Aber früher habe ich richtig so einen Selbsthass gehabt und jetzt so, ja, ich bin eigentlich okay.
Ja, genau.
Also, ne, kann man ja akzeptieren. Ich mag mein Leben, ich mag mich. Und das ist so dann meine Form dazu.
Da hast du auch einen Grund dazu, kann ich dir sagen.
Danke.
Ja, gerne. Nee, das ist für alle ein Schritt. Ne? Das ist eben sehr wichtig. Hat überhaupt nichts mit Narzissmus zu tun, nur um das mal anzusprechen, sondern was ganz anderes, als manche immer denken. Ja. Sondern es ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Und weil dann kann man auch in der Gesellschaft natürlich anderen viel mehr geben, wenn man auch mit sich irgendwo im Reinen ist und auch sich, wenn man schon nicht Liebe sagen will, aber mag und respektiert und wertschätzt. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir fordern immer gerne den Respekt von anderen, aber geben uns den selber nicht. Ja? Und dann sage ich mal, soll denn der andere dich respektieren, wenn du dich selber nicht respektierst? Ne? Also du musst doch erstmal, dass man selber bei sich aufräumen. Das heißt ja nicht, dass man alles toll finden muss an sich selber, sondern wir sind ja immer in einer Entwicklung und in Arbeit auch mit uns irgendwo. Ne?
Wobei, wenn ich da mal kurz einhaken darf, mit diesen, wenn du dich selber nicht respektierst, wie soll sich der andere respektieren? Da heißt es ja auch oftmals so, naja, wenn du dich selber nicht liebst, wie sollen dich dann andere lieben? Das ist kritisch. Ich habe mich da nämlich auch lange darüber nachgedacht. Wie gesagt, ich bin ja seit 15 Jahren mit meinem Partner in einer Beziehung, wusste, dass er mich liebt, auch wenn ich mich phasenweise überhaupt nicht lieben konnte oder im Gegenteil vielleicht. Ne? Und ich finde dann diese Aussage, ja, wie soll er dich lieben, wenn du dich selbst nicht liebst, fand ich für mich nicht zielführend. Also er hat es verschlimmert. Und ich fand es eher so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass mich jemand liebt, wenn ich mich selber nicht mag. Also das war für mich nochmal so ein anderer Punkt, den ich auch irgendwie wichtig finde, da so ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil das eigentlich auch Druck auslöst, wenn es heißt, ja, dann musst du dich selber lieben, sonst liebt dich kein anderer.
Weil so einfach ist es ja nicht. Dann kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ich liebe mich selber so und jetzt kommt der Traumpartner. Nee, du hast aber gerade gesagt, phasenweise. Also wenn man sich phasenweise, ich glaube, das kennt ja nun jeder, dass man sich auch mal nicht liebt, von mir aus hasst oder welche Worte man auch mal verwenden will. Also man mal wütend ist auf sich selber, auch zu Recht häufig mal, ne? Sind ja nicht alle perfekt. Dann ist natürlich wichtig, dass der Partner da ist und für einen da ist. Aber du sagst gerade phasenweise, ich meinte das so, wenn es generell so ist. Also wenn jemand sich permanent ablehnt und hadert, dann ist es wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer im Außen. Und häufig ist ja so, die Menschen machen die innere Arbeit nicht, die ja anstrengend ist, und erwarten aber, da kommt jemand, zack, wie ein Märchen, und liebt einen und findet alles gut. Und das ist wahrscheinlich zu einfach gedacht. So meinte ich das, ne? Und auch mit dem Respekt. Ja, du hast es gerade angesprochen, du bist ja seit 2009 in einer Beziehung. Also erstmal generell ist das ja für heutige Zeiten schon Wahnsinn, 15 Jahre. Das ist ja schon fast stehl an der Hochzeit oder so, ne? Im Tinder-Zeitalter. Aber wie ist es dir denn gelungen? Weil du ja auch sagtest, du hattest ja die Zweifel. Du hast doch darüber geschrieben in deinem Blog.
Ja, war ein langer Weg. Es war auch klar, war es schwierig zwischendurch, vor allem wenn ich in Krisen war. Also da habe da meinen Partner, der mittlerweile mein Mann ist, jetzt seit 8 Wochen, glaube ich.
Ey, ja, da kann man ja noch herzlichen Glückwunsch sagen, Mensch.
Dankeschön. Ja, wir haben jetzt mal völlig über Schutz geheiratet. Es war klar, war es phasenweise schwierig, weil ich vor allem in Krisen ihm auch ab und zu eine Trennung vorgeschlagen habe. Ne? Mhm. Also ich hatte da Sorge, dass es ihm schlecht geht, dass ich ihn ja quasi in Anführungsstrichen kaputt mache mit meiner Erkrankung. Und sowas führt natürlich zu Problemen. Und wir haben uns glücklicherweise nie getrennt und haben ganz, ganz viele Krisen gemeinsam gemeistert. Also Krisen von mir oder auch gemeinsame Krisen. Ne? Also unser Kind war ja zum Beispiel in der 14. Schwangerschaftswoche gestorben. Das war natürlich eine Krise, die wir beide hatten, oder auch später, wenn es, du hast ja vorhin gesagt, ne, wir haben mittlerweile Haustiere, wenn da ein Todesfall war, sind dann halt gemeinsame Krisen, die man hat, ne? Oder aber eben er seine und ich meine. Und da einen Weg zu finden, darüber zu sprechen, das ist es eigentlich, ne? Also es klingt auch immer so einfach so, aber Kommunikation ist der Schlüssel. Das hat sehr viele Gespräche gekostet und ist ein Prozess, ne? Also viele fragen dann so, ja, okay, wie habt ihr das hingekriegt? Und es ist ein Prozess, in dem ich mich ja geändert in der Hinsicht habe, so von wegen öffnen und lernen, darüber zu sprechen, aber natürlich auch er, dass er sich mit der Erkrankung auseinandersetzt und da wir eben einen Zugang finden.
Wie war das bei ihm? Also inwiefern hatte er Kontakt oder Erfahrung mit Depressionen?
Gar keine. Es war... Du hast ja erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe, also in Depression und jetzt gibt es auch ein Kapitel, das heißt depressive Person gleich depressive Partnerschaft, so in etwa. Und da habe ich geschrieben, wie wir uns kennengelernt haben. Und da war es ja auch so, dass ich ihm am Anfang gar nicht erzählt habe, dass ich erkrankt bin. Ne? Also ich habe da eher so erzählt, ja, eine Freundin von mir hat Depression und verletzt sich selbst, ja, genau, und Tabletten. Ne? Also um erstmal zu gucken, okay, wie reagiert der Typ da drauf, ne? Genau, und so konnte ich mich das erstmal vortesten. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich, 1, 2, 3 Wochen, nachdem wir so offiziell zusammen waren, habe ich in meiner Lüge gestanden sozusagen. Ne? Habe gesagt so, hey, ich habe die ganze Zeit von mir geredet und nicht von irgendjemandem. Und er meinte so, okay, aber probier mal aus. Und er hat ganz offen gesagt, er hat überhaupt gar keine Erfahrung. Ne? Er kannte das aus dem Fernsehen vielleicht mal, aber sonst gar keine Berührungspunkte. Und also dafür muss ich echt sagen, echt Hut ab. Ne? Also wie er da war und er reagiert hat, einfach so ein so wichtig, das auch mal zu sagen, weil es ja so oft heißt, ja, keiner, der das selbst erlebt hat, kann damit umgehen. Das ist ja viel zu pauschal gesagt. Ne? Also wir sind ja alle lernfähig.
Ja, genau. Wird gern gesagt, aber da seid ihr beide der lebende Beweis, Gott sei Dank, dass es das funktionieren kann. Liebe ist natürlich extrem wichtig und auch die Bereitschaft, ne, des anderen, sich auf den einzulassen und nicht so ein perfektes Bild zu haben, wie immer alles sein muss, sondern wir haben alle unsere Fehler oder Schwächen, Krankheiten, was auch immer. Und damit muss man klarkommen. Liebe zeigt sich ja genau darin, ne, bin ich das perfekte Bild, nicht jeder. Aber liebe ich auch das, was an meinem Partner nicht perfekt ist, meinetwegen. Das ist eigentlich entscheidend. Ne? Also da ist ja ein richtiger Jackpot gelungen quasi.
Ja, ich denke ja.
Und wie du auch sagtest, das ist ja mit einem Tischbein, ne? Das dich sehr stabilisiert. Viele wünschen sich das und gerade viele, die unter Depressionen leiden, die kommen gerade deshalb, wie du es beschrieben hast, eben nicht an eine Partnerschaft. Ich meine, klar, man muss erstmal auch den richtigen finden. Und es wird auch viele, gerade wenn man datet, gibt's, hast du vielleicht auch Erfahrungen gemacht, Männer, die dann wegrennen, weil sie sagen, um Gottes Willen. Aber man muss da den Mut haben und vor allen Dingen auch, wie du es ja dann gemacht hast, also den Mut haben zu sagen, nee, jetzt bin ich und wie kommst du damit klar? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man offen und ehrlich ist damit.
Das ist es, genau. Offenheit und Ehrlichkeit. Ja gut, könnte man jetzt sagen, war ich ja ab Anfang nicht wirklich.
Naja, aber das
aber dann eben später. Du hast
dich aufgelöst relativ schnell.
Genau.
Ja, und jetzt hast du dein Leben so wunderbar hinbekommen. Ja, erzähl uns doch, was ist denn für dich so in der Zukunft geplant? Arbeitest du gerade an einem neuen Buch oder was machst du gerade?
Ja, tatsächlich schreibe ich wirklich an einem neuen Buch, was aber leider auch gerade pausiert, weil ich immer nicht so ganz hinterherkomme mit all dem, was ansteht. Zu meinem alten Buch steht ja auch noch an, dass ich das als Hörbuch einspreche. Und dann bin ich ja mit zwei anderen ganz tollen Frauen, Jan Kaufmann und Lisa Hartmann, im Projekt Erste Hilfe für die Psyche. Da geben wir ja Seminare und Workshops für Privatpersonen, also für Unternehmen, zu dem Thema eben, okay, wie können wir einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder aber auch in einer psychischen Belastungssituation wertschätzen, kommunizieren, wie können wir den unterstützen. Da sind wir aktiv, das wollen wir natürlich weiter ausbauen, um ja mehr Menschen dazu befähigen, kompetent und hilfreich zu agieren, weil wir das ja meistens alle nicht in der Kindheit gelernt haben. Und ich bin ja auch nach wie vor in der Suizidprävention aktiv, da schwebt mir auch eine Buchidee im Kopf rum, da möchte ich das auch auf jeden Fall weiter ausbauen. Wir vom Berliner Netzwerk für Suizidprävention haben uns ja mit das Ziel gesetzt, was die WHO gesagt hat, bis 2030 30% der Suizide zu verringern. Ne? Also da ist ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gefragt, als auch natürlich so diverse Umsetzungen. Da gebe ich ja auch meine Seminare dazu, vor allem für Angehörige und Außenstehende, weil es immer so ein Erste-Hilfe-Kurs ist. Ne? Und nächstes Jahr ich weiß eigentlich gerade gar nicht, wann der Podcast hier erscheint. Ne? Das wird ja auf jeden Fall später als das, was wir hier treffen, ist ja logisch. Aber ab Anfang des Jahres werde ich auch mit Lisa Hartmann nochmal mein selbstkonzipiertes Training geben. Ich habe da so ein Resilienz- und Emotionsregulationstraining konzipiert, was wir gemeinsam geben werden. Genau, das soll weiter ausgebaut werden. Also es gibt hier und da so diverse Ziele. Das zumindest beruflich und privat darf alles so bleiben, wie es ist und Luft nach oben.
Ja. Jetzt seid ihr ja verheiratet sogar, also jetzt im Eheglück. Genau. Wer weiß, was da noch alles passiert, ob ihr zu zweit bleibt zum Beispiel.
Also wenn du jetzt Kinder ansprichst, wären wir auf jeden Fall zu zweit. Also das ist ganz klar. Es wird kein kleines Feeling-Kind geben, aber wir haben ja unsere vier Frettchen und...
Vier mittlerweile, okay, ja.
Ja, genau. Das sind Rudeltiere, da brauchst du ein paar mehr. Genau, nee, aber so.
Du hast viel zu tun, du bleibst weiter aktiv und was ich auch wirklich toll finde, dass du weiterhin deine Energie reingibst, anderen zu helfen, also in verschiedenen Formen, gerade Suizidprävention ist ein Riesenthema. Eben auch, wenn man den Hintergrund hat, depressive Erkrankung, wissen wir alle. Das ist ja letztendlich eine tödliche Krankheit, weil häufig führt Depressionen und wir kennen die Fälle alle, auch die prominenten Fälle, die immer wieder passieren. dann führt die häufig zum Selbstmord. Ne? Da reicht ein Auslöser und es passiert. Und das ist alles sehr wichtig. Wir werden das weiter verfolgen, wenn du was veröffentlichst. Vor allen Dingen, du bist ja regelmäßig, kann man dir auch folgen. In den sozialen Medien natürlich bist du ja aktiv und auch mit deinem Blog. Und was ich vorhin ja auch sagte, ist sehr wichtig, dass du eben gerade auch hinsichtlich Beziehungsanbahnung oder so, also für Betroffene positive Beispiele gibst. Ne? Weil du schreibst ja auch offen und ehrlich, wenn es dir nicht gut geht. Und gerade das macht dich authentisch. Aber du zeigst eben auch, wie du dich rausholen kannst aus solchen Krisenlöchern. Und das kann anderen wieder extrem helfen und sie motivieren. Das wissen wir alle. Das ist natürlich wirklich angewandte Selbsthilfe. Da muss man ja sich nicht immer in einer Gruppe treffen, sondern die passiert permanent. Und da bist du für uns wirklich, sage ich jetzt mal so, wie eine Aktivistin der ersten Stunde. Und ich freue mich, dass wir jetzt mal zusammengekommen sind.
Ja, danke schön. Vielen Dank für deine Worte, für deine wertschätzenden Worte und für das Gespräch hier heute mit dir.
Also, das war ein ganzer Blumenstrauß, den wir dir jetzt hier aus Potsdam überreichen. Und dann wünschen wir dir viel Glück und Energie und Kraft für all deine Vorhaben und auch alles Gute erstmal für deine Reha, die ja jetzt ansteht. Und danach geht's mit voller Power hoffentlich weiter. Wir bleiben in Kontakt, meine liebe Nora. Danke also für diese Folge.
Danke auch dir.
So, und jetzt haben wir ganz viel gehört, wie wir also unsere Gefühle annehmen können, warum wir das sollten und wie wir das schaffen können. Und ich hoffe, jetzt geht ihr umso besser quasi lustbandelt und springt durch diesen Herbst und Winter Richtung Frühling. Danke, dass ihr wieder dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Gellgener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.